Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute sprechen wir über legendäre Titelregentschaften. Was macht eigentlich einen guten oder einen schlechten Title-Run aus? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag und ich kann jetzt schon mal einen Raum werfen. Boah, ich hasse Olf. Das ist der Wahnsinn. Als er vorgeschlagen hat, ey, lass mal hier über Titelregentschaften reden. Ich so, na klar, mach ich. Ist ja kein Problem. Mach ich mir Notizen. Ich kenne ja 1000 Titelregentschaften. Und alles, was mir einfiel, war dann so, oh Mist, das war der Titelgewinn. Das war ja gar nicht die Regentschaft. Mist, das war der Titelgewinn. Das war gar nicht die Regentschaft. Boah, ist das Thema schwer.
Ja, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen auf jeden Fall. Der David, das kann ich euch sagen, ist auf jeden Fall gut ausgeruht. Also der ist frisch hier mit dabei.
Ja, ich habe geschlafen.
Also, wir wollten eigentlich ein bisschen früher aufnehmen und David hat sich gedacht, Mensch, ich kann auch mal Freitagnachmittag um 4 einfach mal 3 Stunden schlafen. Ich weiß, du hast viel gearbeitet, bla bla. Ich will dich nur verarschen.
Ich bin halt wie Madonna. Madonna lässt die Fans ja auch warten.
Ach so, okay. Ich bin ein Fan, okay. Ansonsten, wir sprechen heute über Titelregentschaften. Das ist mal wieder so ein schöner Konzept-Podcast, wie ich es ja immer nenne. Das haben wir ja früher schon gemacht, haben wir zuletzt so ein bisschen vernachlässigt, haben auch teilweise das dann so ein bisschen bei Patreon und bei Steady so ein bisschen ausgesourced quasi und haben dann, oder auch bei YouTube, ne, und haben dann so über Sachen wie Kickouts gesprochen, mit Mella beispielsweise. Das ist jetzt mal wieder sowas, was, glaube ich, auch Headlock immer ausmacht, dass wir auch so bunte Themen mit dabei haben. Ansonsten, wenn ihr von uns noch mehr haben und hören möchtet, dann besucht uns natürlich gerne bei Patreon, Steady und bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften. Da gibt's diese Woche das Magazin, wie immer, euer News-Format gibt's da, diesmal mit Markus und Kai am Mikrofon. Wir hatten diese Woche auch noch Monday Night Watch, unser Retro-Watch-Along aus dem Monday Night War, ist zurück. Und auch mal was ganz, ganz Neues, oder was wir gar nicht so oft gemacht haben. Wir haben eine Film-Review gemacht. Also Markus und ich haben, also Markus Gronemann und ich, bevor wir durcheinander kommen mit den ganzen Markussen, haben über The Iron Claw gesprochen. Hast du den schon gesehen, David?
Sarah und ich haben den in die Watchlist gepackt, nachdem wir wussten, dass da MJF drin ist.
Nicht viel.
Ja, aber er ist halt da drin.
Du siehst sein Gesicht aber nicht.
Ja, musst du ja nicht, aber der Body, dann siehst du ja. Im Herzen ist er dabei. Ich bin schon sehr gespannt. Er hat ja sehr gute Kritiken bekommen, der Film.
Ja.
Und ich fand es sehr schön, dass dass wir das in die Watchlist gepackt haben, kam von Sarah.
Okay.
Und da musste ich ja erstmal erklären, so, wer sind denn die von Airwaves und Co.
Sag deiner Frau, dass ihr braucht auf jeden Fall Taschentücher. Also, und es ist kein Gute-Laune-Film. Also.
Ja, ich weiß ja, was in echt passiert ist.
Ja.
Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ein Wrestling-Fan, es gibt ja nicht viele Wrestling-Filme, die gute Kritiken bekommen haben, muss man ja auch ehrlich sein.
Das stimmt. Aber der lohnt sich auf jeden Fall. Und Markus und ich sprechen da, glaube ich, eine knappe Stunde haben wir darüber gesprochen, was so die Unterschiede teilweise sind zum realen Leben. Und es ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film und ein sehr empfehlenswerter Podcast.
Boah, lass mal daraus eine Filmreihe machen oder eine Review-Reihe, da möchte ich auch mitmachen. So die besten Filme mit Western oder über Wrestling.
Ich habe ja mit Chris auch schon mal eine Filmreview über Sie Leben gemacht, mit Roddy Piper. Und kleiner Spoiler, ich wollte auch mit Chris noch eine Filmreview zu Der Ritter aus dem All machen.
Ich wollte mich gerade in den Raum werfen, Ritter aus dem All, da ist halt die geballte Ladung Wrestler dabei. Ich würde aber sonst noch den Stone Cold-Film reinmachen.
The Condemned war das, ne?
Ja.
Okay.
Super cool.
Also wie gesagt, das können wir gerne alles machen, peu à peu, aber auf jeden Fall ein schönes Format und dann macht auch Spaß, mal über so Filme zu sprechen, abgesehen davon. Aber, lieber David, bevor wir uns hier komplett in Nebensächlichkeiten verlieren, wir sprechen heute über Titelregentschaften.
Ach und Gottchen.
Du hast es gerade schon angesprochen. Also, wir sprechen heute nicht über die großen Momente, die natürlich zu Titelregentschaften führen. Das ist ja wirklich auch was ganz Wichtiges, weil ich glaube, wir sind gerade im Mainstream sehr darauf geprägt, diese großen Momente zu haben. Sind wir darauf geprägt, diese großen Regentschaften, diese Title Runs, wie sie ja auf Englisch heißen, zu beobachten. Was mir aber aufgefallen ist, in bestimmten Punkten hat man das inzwischen, zumindest bei WWE und auch bei AEW, ja schön forciert und hat gesagt, ach übrigens, so viele Tage sind's, so viele Titelverteidigungen sind's. Also man hat schon das Gefühl, dass man da versucht, Titelregentschaften auch einen gewissen Wert zu geben, indem man sie entsprechend im TV oder in den Shows präsentiert?
Ja und nein. Also man gibt sich die Mühe. Die Frage ist halt nur, auch wenn die diese Zahlen sagen, wenn so in 20 Jahren der nächste Podcast ist aus dem Altersheim, können wir uns dann noch dran erinnern, ja oder nein? Ich bin mir da nicht so sicher. Weil, also gerade jetzt habe ich, also in der Vorbereitung habe ich halt einfach nur gemerkt, ich kann mich wirklich an so viele Titelgewinne erinnern, also wirklich bis ins kleinste Detail. Ich kenne noch genau die Storyline. Aber dann ist das fast so wie so ein kleines Vakuum. Was war denn danach? Auch gefühlt kann ich dir sagen, ah ja, das war ein guter Wayne, der war lang. Aber wenn ich dann nachdenken muss, gegen wen hat er denn eigentlich zwischendrin gefädet? Dann wird's tricky.
Das ist es nämlich. Und das war auch so ein Punkt. Ich habe ja auch auf dem Discord mal nachgefragt, was machen für euch gute und schlechte Titelregentschaften aus? Und da haben wir sehr viele Antworten drauf bekommen. Dankeschön dafür. Und da gab es dann auch so die Meinung, dass eine erfolgreiche Titelregentschaft vor allem große Matches und große Fäden bedeutet. Also auch Momente natürlich, aber vor allem auch diese Geschichten, die da drin erzählt werden. Wie siehst du das?
Total. Also absolut gleich. Am besten hast du, glaube ich, eine Titelregentschaft. Also für mich ist es am einfachsten, wenn du eine Titelregentschaft hast, wo du einen natürlichen Kontrahenten hast und wo es dann diese persönliche Fehde gibt und das dann halt mit um diesen Titel geht und das über lange Zeitraum und eine lange Geschichte dabei erzählt wird. Es ist halt für mich einfacher, mich dran zu erinnern im Detail, als wenn ich jetzt sage, ah, derjenige hat den Titel 378 Tage gehabt oder der hat 223 Matches gehabt und Verteidigung. Die Geschichte ist das Ein und Alles, wobei man auf jeden Fall unterscheiden muss, Babyfaces haben es verdammt schwer.
Das ist vollkommen richtig, weil darauf wollte ich natürlich auch gleich zu sprechen kommen, weil ich habe gerade die Momente schon angesprochen, die immer wieder kreiert werden. Natürlich dieser eine große Moment zum ersten Mal Champion, nach einer langen Jagd Champion. Gerade dieses Verfolgen des Titels ist ja was vielen Talenten erstmal so eine gewisse Kontur gibt. Der Weg dahin ist eben was ganz Besonderes. Und dann kommt eben dieser Titelgewinn. Und sehr oft, gerade bei Babyfaces, also bei den guten Jungs und Mädels, ist es dann so, dass die erstmal in ein Loch fallen. Und für viele bedeutet das sogar, dass das Publikum gegen die turnt. Das haben wir auch schon oft ja gesehen, ne? Dass dann das Publikum sagt, ja gut, der Weg hierhin, der war echt super, ne? Aber jetzt finden wir dich irgendwie langweilig. Jetzt hast du ja den Titel. Wir haben es jetzt bei Cody zum Beispiel gesehen, ne? Diese lange Jagd, die er gehabt hat mit der Finishing the Story im Hintergrund. Auch da muss man mal sehen, ob wir nicht in 2-3 Monaten sagen, boah, Cody jetzt, ob wir jetzt noch auf The Rock nächstes Jahr bei WrestleMania warten, das müssen wir uns aber noch überlegen, bevor wir nicht ausbuhen.
Ja, Cody ist auf jeden Fall so ein Kandidat, wo das sehr schnell passieren kann, weil er halt dieses super Babyface ist. Und wie du halt schon sagst, diese Reise mitzugehen bei Babyface ist super, aber bei ganz vielen Babyfaces merkst du, dass diese Planung darauf ausgelegt ist, okay, wir machen diese Reise bis dahin, aber man dann ganz selten eine Idee hat von wegen so, und dann erzählen wir die Geschichte, nicht eine neue Geschichte, sondern weiter in dem bla 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 bla.
Ja.
So für mich absolutes Paradebeispiel ist so, sagen wir mal Adam Page bei AEW. Du hast eine 2 Jahre Geschichte, wo du halt mit Höhen und Tiefen, Rückfällen, Widrigkeiten, die du überwinden musst, du hast
Feindschaften, ja genau, ja. Haben wir einen ganzen Podcast übrigens zu gemacht.
Ja, und dann einfach bumm. Dann, oh, was machen wir denn jetzt? Und das Problem auch beim Babyface, der ist ja dann in einer ganz anderen Situation. Eigentlich hältst du ja zum Babyface, weil der ja so dieser Unterlegene ist. Er muss diese Hürde überwinden. Aber wenn er auf einmal on top ist, dann hat er ja eine ganz andere Position. Dann sieht er ja im Grunde genommen herab. So, wenn er dann weiterhin der, ach, ich bin ja so toll, aber ich schlage alle, bin. Boah, schönen Gruß an John Cena. Das kann einen schnell auf die Nüsse gehen.
Ja, oder du kriegst einfach auch zum Beispiel nur Gegner, die so ein bisschen 0815 sind. Ich muss da gerade an Kofi Mania zum Beispiel denken, ne?
Das war schlimm.
Das war ja so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Wir wissen ja, Elimination Chamber, plötzlich Riesenreaktionen für Kofi Kingston, der dann Richtung WrestleMania reist. Es gibt dieses wirklich geile Match, auch die geile Fehde mit Kofi Kingston gegen den damals bösen Öko-Daniel Bryan, wenn sich dran erinnert, mit dem Holzbelt. Aber der war gut. Das war fantastisch, ne? Und dann auch dieses absolut herausragende WrestleMania-Match zwischen den beiden, wo die Crowd wie ein Mann hinter Kofi gestanden ist, wo Daniel Bryan das getan hat, was ein Heel Daniel Bryan nämlich macht. Er hat nämlich vor allem dafür gesorgt, dass Kofi noch mehr overkommt, dass er noch besser aussieht. Und dann gab es ja dann irgendwann diesen Moment, wo es dann den Pinfall gab und die Leute sind ausgerastet. Und es war genau so, was du gerade eingangs erwähnt hast, ne? Wir sprechen alle über Kofi Mania, was ein toller Moment das gewesen ist. Aber selbst ich als Wrestling-Elefant musste dreimal drüber nachdenken, gegen wen hätten der danach eigentlich seinen Titel verteidigt? Was waren denn Fäden? Und meine erste Antwort war, es war wahrscheinlich Dolph Ziggler, weil es ist immer Dolph Ziggler irgendwie. Und es war auch
Dolph Ziggler. Du kannst immer reinwerfen, so genau. Kurzer Übergangsgegner, passt schon. Ja, bei Kofi kam noch hinzu, dieses Ende, was so richtig schmerzvoll war gegen Brock Lesnar, den halt einfach in Sekunden perforisiert hat.
Ja, bei der ersten Smackdown-Episode damals auf Fox, ne? Das wollte Fox so, die wollten Brock Lesnar da haben, ja.
Ja, nee, da weißt du einfach, ey, wir haben dir eigentlich nur den Titel gegeben, weil wir diesen Moment haben wollten, weil die Leute auf dich abgingen, aber eigentlich vertrauen wir dir gar nicht oder sehen das nicht in dir.
Ja.
Weil ich finde, bei meiner Titelregentschaft siehst du auch sehr schnell, welchen Plan oder wie viel Vertrauen oder Potenzial sieht die Company in dir?
Ja.
Und kann ich ein Beispiel reinwerfen?
Du darfst immer Beispiele reinwerfen.
Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel eigentlich eine gute Regentschaft, die ich aber trotzdem irgendwie dann hin zum Negativen fast schon drehen würde, ist CM Punk. CM Punk bei der WWE, er war unfassbar viele Tage. Warte mal, weißt du, wie viele Tage? Ich muss gerade sonst nachschauen.
Ja, ich habe es heute schon aufgeschrieben. 434 Tage war er Champion. Wenn Kai hier sitzen würde, der würde dich schlagen dafür, dass du es nicht weißt.
Ja, der würde mir ein GTS verpassen.
Ja, so sieht es
aus. Und das zu Recht. Also das auf jeden Fall, weil diese Regentschaft war eigentlich echt gut. Das weiß ich noch. Da waren gute Geschichten, gute Matches, gute Fäden. Aber, weshalb ich das sogar zum Negativen her hinten drehen würde, das war halt auch eine Regentschaft, wo dieser Titel, beziehungsweise er als Champion, nie wirklich im Fokus stand. Er war halt da, aber da gab es halt noch einen John Cena, der war größer. Und er war bei den ganzen Pay-Per-Views, wenn du die halt durchgehst, nicht immer im Main-Event, wobei halt der Haupttitel müsste eigentlich immer im Main-Event ausgefochten werden. Nee, war er nicht immer. Sondern ja. Der war immer schon auch gerne so, ja, zweite Reihe, trag man den Titel, aber wir repräsentieren dich nicht als den großen Champ, weil eigentlich war das eine echt gute Regentschaft.
Er hat natürlich unter zwei Sachen da auch gelitten. Ne? Ich habe das auch im Vorfeld hier nochmal so ein bisschen nachgeschaut. Auch darüber haben wir schon mal einen Podcast gemacht über den Summer of Punk, der ja bis Money in the Bank wirklich absolut perfekt gewesen ist. Dann danach haben wir ja den Titelgewinn von John Cena gehabt und dann ja auch direkt den Cash-In von Alberto Del Rio, also nicht bei Money in the Bank, sondern im späteren Verlauf dann ja eben noch. Und dann hat ja quasi Punk natürlich bei dem SummerSlam den Titel eben gewonnen und dann sofort wieder verloren durch Alberto Del Rio und ist dann ja quasi in eine andere Fehde reingerutscht, ne? Dann in die Fehde mit Triple H und im Endeffekt hat man dieses Momentum, was du am Anfang gehabt hast, schon ziemlich versaubeutelt, muss man sagen. Und dann gewinnt letztlich CM Punk den Titel bei WWE TLC im Dezember, damals war das, Dezember 2011. Und wie gesagt, Money in the Bank war im Sommer, logischerweise. Und du hast dann diese ganze Zeit gehabt, wo CM Punk heiß gewesen ist, aber er war die ganze Zeit dann eben woanders beschäftigt. Und er war dann nicht mehr so heiß, wie es zu Beginn dieses Summer of Punk gewesen ist. Und du hast es angesprochen, die Fäden, die er damals gehabt hat, die waren gut und vor allem haben die gute Matches hervorgebracht. Also ich lieb noch immer das Programm mit Daniel Bryan und AJ Lee, was er gehabt hat. Ne? Das fand ich super. Ne? Auch dieses Love Triangle, was sie dann gehabt haben und AJ als komplett durchgedrehte irgendwie die, ne? Fand ich super. Auch das mit Jericho fand ich gut, was man gemacht hat. Ne? Und selbst dann gab es nochmal so mit Cena noch so ein bisschen, aber da gab es ja keine klare Niederlage für Cena. Auch da hat man den ja geschützt. Und schlussendlich ist er dann ja zum Heel geturnt, so peu à peu. Und dann haben wir den Titelverlust beim Rumble gegen The Rock gehabt, wo man dann da gesagt hat, oh, come on, ne? Und nur damit mal quasi
twice in a lifetime. Jeder hat kommen sehen.
Ja, genau, und wo wir genau gewusst haben, so twice in a lifetime mit The Rock als Champion. Deswegen, ich habe den zwar hier als positives Beispiel aufgeschrieben, weil der eigentlich gut gewesen ist auf dem Papier, aber der trotzdem so ein ambivalentes Ding einfach gewesen ist, ne? Deswegen.
Also. Ja, also ich würde sagen, er hat halt einen super Win gemacht. Aber du hast halt zeitgleich gesehen, dass die Company ihm gar nicht so vertraut hat, sondern einfach, eigentlich war das halt ein Übergangsgegner bis zum nächsten Jahr.
Ja.
Übergangschamp, Entschuldigung.
So ist es. Aber, was man da sagen muss, er war immer da, er hat gewrestelt ohne Ende, also so lange.
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja. Weil das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, weil das wurde auch sehr oft geschrieben auf dem Discord, dass sie auch einen Title Reign anhand von Präsenz festmachen, weil ich erinnere mich auch noch so an gewisse Zeiten hier bei Headlock. Gut, da gab's dann einen Champion, ne, vor allem Brock Lesnar. Den haben wir aber ziemlich selten gesehen, sondern sehr oft einfach nur Paul Heyman gehört. Wie wichtig ist für dich die Präsenz eines Champions in den Shows, bei den Pay-Per-Views und so weiter und so fort?
Absolut wichtig, weil er ist das Aushängeschild. Und ist ein bisschen vergleichbar, wie wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe und der Main Event taucht immer nur alle paar Monate auf. Das ist nichts. Also das Aushängeschild soll halt schon immer da sein. Und wenn du diesen Titel hast, dann hast du halt eine gewisse, nicht eine Autorität, die du ausstrahlst, sondern auch eine Bürde. Weil du trägst die Company, du bist das Aushängeschild. Und dann hast du halt einfach für mich auch da zu sein, weil wenn der Champion nicht da ist, dann fehlt mir auch was. Weil das ist einfach diese absolute Top-Attraction. Da können halt noch so viele andere Stars oder Part-Timer kommen. Der Champion ist und bleibt für mich halt das Gesicht. Und deswegen finde ich zum Beispiel jetzt nicht verkehrt, wenn halt, sagen wir zum Beispiel, ein Swerve Strickland gewinnt jetzt den Titel, hat er bekommen, und macht erstmal klar in der nächsten Promo, was für eine Art Champion er sein möchte. Dass derjenige, dass er da sein will, dass er halt verteidigen wird. Und ich finde, das ist einfach für mich sehr wichtig. Ich weiß zum Beispiel bei Brock Lesnar damals, das war unfassbar nervig irgendwann, weil dieser Titel irgendwann gar nicht mehr da war. Also das war ja wirklich so extrem, dass du halt wusstest, okay, bei den großen Pay-Per-Views wird er verteidigt, aber ansonsten ist er halt nicht da.
Ja.
Und dann hat das für mich dieser Punkt, wo du sagen kannst, ja, aber das ist halt die Attraktion, dann schalten die Leute richtig ein, wenn er denn mal da ist. Kannst du machen, wenn du einen großen Namen hast, aber nicht als Titelträger.
So, ich habe mir fast gedacht, dass du das sagst. Was ist denn da mit Roman Reigns? Der hat das Ding hier 1300 und ein paar zerquetschte Tage gehalten.
Ja.
Der war auch nicht so oft da.
Ja, und da sehe ich nämlich auch genau dieses Problem. Weil ich finde zum Beispiel Roman Reigns Titelregentschaft eigentlich prinzipiell eine sehr coole. Aber irgendwann gab es diesen Moment, und der ist schon ein bisschen länger her, wo es halt einfach zu viel Ich bin nicht da war. Und deswegen ist das so eine Regentschaft, die ich im Nachhinein mit auf jeden Fall der einen und anderen großen Story verbinde. Aber es war auch schon irgendwann dieser Punkt für mich erreicht, wo es dann halt eine gewisse Überdrüssigkeit war und vor allen Dingen, wo sich Sachen, und das mag ich immer bei Champions generell nicht, wo sich Sachen gefühlt wiederholen. Also wo du eigentlich weißt, okay, es wird mir eine Geschichte erzählt, die eigentlich gut ist, aber ich weiß ganz genau, okay, das eigentlich ist es irrelevant, weil die Folge ist dann halt, dass etwas passiert und dann gibt es am Ende 1000 Eingriffe, weil es ist halt immer dieselbe Abfolge.
Das stimmt.
Seth Rollins war halt auch zum Beispiel für mich so ein Champion.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Also einfach, wenn du als Fan das Gefühl hast, man tritt ein bisschen auf der Stelle und zieht es künstlich in die Länge.
Ja. Man hat natürlich bei Roman Reigns die Matches sehr oft nach einem ähnlichen Muster gestaltet. Ne? Wir hatten auch cleane Siege, muss man sagen. Aber sehr oft haben wir eben auch Eingriffe gesehen. Ne? Die Bloodline-Geschichte war aber zugleich auch so eine Art Motor, der diese Titelregentschaft am Laufen gehalten hat. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ich habe bei Roman Reigns wirklich den Eindruck gehabt, dass quasi diese Storyline es geschafft hat, die Abwesenheit des Champions sehr oft zu kompensieren. Wir hatten auch Löcher da drin, müssen wir gar nicht drüber sprechen, hatten wir oft genug. Trotzdem hat man es geschafft, diese Geschichte interessant zu halten. Roman Reigns hat auch vergleichsweise wenig gewrestelt, wenn man ehrlich ist, ne? Das musste der aber gar nicht, da hat es auch sehr oft gereicht. Dann, wie oft haben wir ihn Backstage abhängen sehen, ne, mit der Bloodline und da irgendwie auf irgendwelchen Sofas, wo er dann die Kommandos gegeben hat oder am Telefon oder wie auch immer, ne?
Das meine ich halt, er war ja zumindest dann in den Momenten, wo diese Geschichten erzählt wurde, war er ja da.
Das stimmt, ja.
Er muss nicht jedes Mal im Ring stehen, ich hätte es lieber gefunden, aber man hat zumindest gemacht, er war da. Unterschied zu Brock Lesnar, der halt einfach der hat sein Pay-Per-View-Match gehabt, dann war der weg.
Das stimmt.
Also einfach weg.
Ja.
Dann war es das. Und dann einfach weißt du, okay, der nächste große Pay-Per-View kommt, dann so 2-3 Wochen vorher war er auf einmal wieder da. Oder Paul Heyman hat halt angefangen zu reden, dann 2-3 Auftritte, Match, wieder weg.
Ja.
Also das muss man halt schon klar trennen. Aber dennoch bin ich halt eher ein Fan davon, wenn man halt sich nicht zu sehr in ein Schema rein manövriert. Man hat es wirklich bei ihnen sehr gut gemacht. Deswegen würde ich auch zum Beispiel im Nachgang, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückblicken, sagen, ey, das war schon echt nicht schlecht. Vor allen Dingen hat es mal im Titel eine Wertigkeit gegeben.
Ja.
Diese Hürde. Aber ich mag halt so, nicht wenn ich ein Schema wiederholt, ich gehe jetzt mal ein bisschen rüber zu Super Babyfaces. John Cena zum Beispiel ging mir halt unfassbar auf die Nüsse, als er Champion war, weil du halt wusstest, okay, er ist Champion, was passiert? Ein Monster wird in den Ring geworfen als Kontrahent oder ein neues Monster tritt auf. zerstört erstmal alles, kriegt das Cena-Match, wird kaputt gemacht, das war es, das nächste Monster kommt. Und das war halt so oft dieses, so wie bei täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Du hast immer wieder diesen Wecker gedrückt und immer wieder kam diese scheiß Musik. Und es hörte einfach nicht auf und das ging dir halt so auf die Nerven, weil das halt immer gleich war. Bei Hulk Hogan auch, der hat das auch sehr gut gekonnt.
Das stimmt, der hat es auch gut gekonnt. Hulk Hogan, jemand, der ja auch einen langen Title Reign gehabt hat, natürlich Mitte der 80er, dürfen wir nicht vergessen. Ich finde John Cena, also Hogan war extrem wichtig, auch diese Länge des Title Reigns war extrem wichtig für die WWF, weil er war halt der Posterboy, ne? Er war der die Zuschauer in die Hallen gelockt hat quasi. Er war auch der mit dem Mainstream quasi als größter Wrestler sozusagen kontaktiert hat. Der war ja ganz wichtig einfach und die kannte einfach Mitte der 80er jeder, das muss man halt ganz klar so sagen. John Cena finde ich halt interessant, ne? Weil du sprichst natürlich da so über die Zeit so 2006, 2007, so um den Dreh. Er hat Monster bekommen, also ohne Ende. Ne?
Das ist halt einfach ja, so. Das war so die Super-Cena-Zeit.
Ja, aber dazu muss man sagen, also der hatte ja Leute gehabt wie den Great Khali zum Beispiel, ne? Der in diesem war das One-Night-Stand-Ding damals? Wir hatten auch mal aber auch mal zum Beispiel gute Matches gegen den Umaga, will ich nur mal so dran erinnern.
Ja, und der hatte auch noch einen Volkov. Ja, wirklich, war ja so.
Koslov meinst du, nicht Volkov?
Ja, meine ich doch. Und wie hieß nochmal, der jetzt Trainer ist, der so mit diesen Angemalten rauskam, mit dem Asia-Gimmick, mit der Glatze?
Ach so, Lord Tensai meinst du damals?
Lord Tensai, genau. Auch einfach aufgebaut, bumm, wieder vorbei.
Der also, war noch nicht
da gab es halt ja. Ganz viel so Undercard-Monster, würde ich sagen, die ganz kurz mal gepusht wurden.
Ja, das stimmt.
In ganz grausigen Fäden, mit ganz grausigen Character-Works, sagen wir mal so rum, von Cena. Das war keine schöne Zeit. Er hat ja umgekehrt ja auch gute Fäden gehabt, wie es beispielsweise so, ich sag mal, so ein Edge oder gegen Randy Orton, auch wenn sich das irgendwann wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt hat. Aber die waren ja gut.
Und zum Beispiel auch als US-Champion, diese Cena's Open Challenge damals um die US-Title, das war auch eine richtig
geile Zeit. Das war super.
Ja.
Das mochte ich wirklich gern und da war das auch in dem Moment, hat auch ja, generell, muss ich sagen, diese Champions, die halt sagen, ey, ich stehe hier draußen, jetzt schick doch mal den Nächsten. Ich weiß, das ist eigentlich eine plumpe Storyline. Aber es funktioniert bei mir, wenn man das halt über einen längeren Zeitraum macht. Wenn du das halt nur so 2-3 Mal machst, ist das blöd. Aber wenn du halt das nutzt, um beispielsweise einen Mitkader oder einen anderen Mitkader oder einen jungen Wrestler so einen kleinen Step nach oben zu geben, heißt ja nicht, dass der Ding das gewinnen muss. Aber wenn du den halt einfach so das hilfst, dabei den aufzubauen. Oder wenn du dann diese Regentschaft mit den ganz vielen Verteidigungen nutzt, um eine Wertigkeit zu geben. Und da sage ich es einfach, ich werfe in den Raum, nicht du, Orange Cassidy. Da siehst du halt einfach, wie ich werfe direkt zwei in den Raum gleich. Aber jetzt erstmal Orange Cassidy, wie großartig du halt das machen kannst, indem du halt die Geschichte nicht um den Charakter direkt drehst, sondern erst einmal um den Titel und daraus aber auch eine Charakterentwicklung erwächst. Und du diese Bedeutsamkeit und Wertigkeit von diesem Titel aufpushst und zeigt gleich auch, egal was Orange Cassidy in Zukunft machen wird, ich werde ihn immer mit diesem Titel verbinden. Und der zweite Name, den ich reinwerfe, ist für mich ein Gunther. Und zwar einfach aus dem Grunde, ey, der IC-Belt, ne? Wie viele Podcasts haben wir früher gehabt, wo wir denken, oh, der ist nichts mehr wert, der war früher mein Lieblingstitel. Der war so toll und so wichtig. Und dann kam Gunther und da hat das Ding einfach mal wieder richtig, richtig, richtig relevant gemacht. Und zwar durch halt die Leistung, die er abgeliefert hat.
Ja. So, der David schmeißt hier wieder alle Namen rein.
Das ja, tut mir leid.
Haben wir schon gedacht. Aber lass uns erstmal hier mit Orange Cassidy anfangen. Orange Cassidy natürlich International Championship Reign. Wir wissen gar nicht mehr alle, dass das mal der All-Atlantic Championship gewesen ist. Der wurde ja.
Nein, International.
Ja, ja.
Das andere gab es nie.
Genau. Der wurde ja am 15. März 2023 wurde er umbenannt quasi, aber der Reign begann für Orange Cassidy damals ja noch als All-Atlantic-Title. Und ich weiß noch, dass wir damals gedacht haben, so, boah, dieser Belt, den brauchen wir den unbedingt. Schwierig, weiß ich nicht. Und es war ja ganz cool, ne? Der ist dann mal hier verteidigt worden, mal da verteidigt worden, das war nett. Aber dass gerade ein Orange Cassidy diesem Belt so einen Stellenwert geben würde, ich glaube, das haben die wenigsten erwartet, weil als er den Titel gewonnen hat, haben wir schon gedacht, oh, das ist cool, ne? Wir mögen alle Orange Cassidy, aber der wird den Belt schon nicht allzu lange tragen. Ne? Bei diesem ersten Title Run. Und dann hat er den ja fast ein Jahr getragen, also 326 Tage.
Und immer verteidigt, wie ein Berserker.
Und das ist ja das Schöne daran, nicht nur, dass er ihn verteidigt hat, sondern man hat daraus ja eine Geschichte gemacht, ne? Dass der, nicht nur, dass er eh dieses Sloth-Gimmick, sondern ich einmal dieses Faultier-Gimmick ja gehabt hat, ne? Das wissen wir ja, kennen wir ja, ne? Zeitlupen-Kicks und Hände in Hosentasche und so.
Ja, Comedy-Wrestler.
So genau. Man hat ihm ja hier das wirklich angemerkt, ne? Dann tat ihm der Rücken weh, dann war er da bandagiert, dann tat ihm die Faust weh, dann war das angeschlagen. Und man hat ja quasi gemerkt, wie sehr er an seine eigenen Grenzen gehen musste, um immer wieder die Herausforderer abzuwehren. Und das heißt, hier hat man es sehr, sehr gut gemacht. Man hat quasi ein relativ neues Talent genommen, hat dem den Titel gegeben und der ist im Verlauf an dem Titel gewachsen. Das ist nichts Selbstverständliches. Wir haben auch schon.
Und fast zerbrochen,
genau. Ne, aber der hat gezeigt, ich will das. Und der hat das so gut dargestellt und so mit dem Publikum gebondet, dass ich soweit sagen würde, dass ein Orange Cassidy über diesen Belt zu einem der wahrscheinlich Top 5 Aushängeschilde von AEW geworden ist.
Ja, total. Also auch, die Matches waren unterschiedlich und wie du es halt sagst, diese Geschichte, dass er halt quasi daran auch ein bisschen gescheitert ist, an seinem Herzen, das kam ja erst im Verlauf.
Ja.
Anfangs war es halt einfach hier Titelverteidigung, du hast als Fan eigentlich noch gar keine Bindung gehabt, außer halt, du hast Dynamite eingeschaltet, du hast halt Orange Cassidy gesehen, meistens auch als Opener, also es war halt immer so, ja, okay, er kämpft, neues Match ist immer richtig gut, aber dann kam halt langsam dieses, oh, je näher eine Niederlage kommt, desto mehr muss er fighten, dann muss er seine ganze Kraft einsetzen, Orange Punch, aber der Körper macht irgendwann nicht mehr mit. Aber er hat doch gesagt, er verteidigt gegen jeden. Ist egal, wer kommt, gegen jeden. Aber eigentlich braucht er eine Pause. Aber er macht diese Pause nicht, weil er halt einfach so sehr mit dem Herzen dabei ist, weil er diesen Titel verteidigen möchte. Und das ist am Ende halt eine richtig gute, packende Story gewesen, wo du einfach sagen kannst, da ist ein Comedy-Wrestler, Anführungszeichen, reingegangen und ist als absolutes Aushängeschild wieder rausgekommen.
Ja.
Wo du einfach auch sagen kannst, so, ey, vielen Dank, jetzt haben wir einen von 48 Milliarden Titeln, der ist aber mal was wert.
Ja. Und bin ich ehrlich, als dieser All-Atlantic-Title angekündigt worden ist, hat da, glaube ich, niemand gerechnet, dass das auch mal so einen Stellenwert bekommt. Also da hat sich da wirklich, so ähnlich wie das vielleicht ein Rob Van Dam auch bei ECW gemacht hat mit dem TV-Title, hat das Orange Cassidy mit dem All-Atlantic-International-Title gemacht. Der hat die größer gemacht teilweise und interessanter als den Main-Title.
Um's mal. Ja, ich finde es vor allen Dingen bei sowas auch wichtig, wenn Champions das auch herausheben. Ich mag es, wenn zum Beispiel Orange Cassidy hat halt irgendwann gesagt, ey, dieser Titel ist mir mehr wert als alles andere auf der Welt. So, gleich kommen wir zu Gunther, aber ich kann jetzt auch zum Beispiel einen Miss reinwerfen, der genauso auch immer sagte, okay, das ist vielleicht für euch ein Midcard-Titel, aber das ist für mich der wichtigste Titel überhaupt.
Ja.
Und sowas finde ich halt sehr wichtig, wenn es vor allen Dingen anschließend in Taten umgesetzt wird.
Das stimmt.
Und da kannst du super viel machen. Und Gunther ist für mich jetzt, ich habe beide in den Ring geworfen, eigentlich wollte ich nicht zwei zeitgleich werfen, aber einfach, weil du auf der einen Seite ist ja fast parallel gelaufen, AEW und dann auf der anderen Seite WWE, weil es für mich im Grunde genommen die grundlegend gleiche Ausrichtung ist, und zwar sportliche Competition.
Ja.
Und Gunther war halt einfach, der hat einen Titel bekommen, der ist auch nicht der Top-Titel schlechthin ist, vom Namen her ja, aber vom Standing her war er es nicht. Aber du hast dann einfach Gunther gehabt, der immer unfassbar abgeliefert hat, er ist halt einer der Besten.
Ja.
Aber er dann vor allen Dingen durch diese unfassbare Dominanz und wie er diesen Titel ja auch in den Promos in den Fokus gestellt hat. Er hat das ja eigentlich zum größten Titel ever gemacht und dargestellt. Aber zeitgleich wurde er auch zur größten Hürde für alle anderen. Und wenn du einen Titel hast mit einer großen Hürde, dann wird die Wertigkeit halt auch immer mehr.
Das stimmt. Also er hat den Titel ja gegen Ricochet damals gewonnen, falls sich noch jemand daran erinnert, dass Ricochet mal Intercontinental Champion gewesen ist. Das war im Juni 2022 und er hat den Titel ja quasi fast 2 Jahre gehalten, 666 Tage. Was man bei Gunther natürlich auch gemacht hat, ich finde, was bei Gunther fehlt, du hast zwar die Geschichten, aber du hast jetzt nicht so die eine große Story, ne? Aber du hast schon die Geschichten hier, die messen sich immer anhand der Matches, die stattgefunden haben. Aber, was man auch clever gemacht hat, finde ich, dass du schon während Gunther noch in der Anfangszeit dieses Runs eigentlich gewesen ist, hast du ihn als valide Bedrohung für alle anderen Champion eigentlich etabliert. Nämlich zum Beispiel bei so einer Geschichte wie dem Royal Rumble 2023, wo er ja als Nummer 1 reingekommen ist und quasi bis zum Ende drin geblieben ist, nur um dann von Cody eliminiert zu werden. Man hat da gleichzeitig gesagt, hey, guck mal, der ist IC-Champion, aber der will höher hinaus und er ist aber trotzdem stolz, quasi diese Position hier inne zu haben als Champion. Und dann hast du natürlich auch die großen Matches gehabt. Also ich habe kurz überlegt, so an welche Matches erinnere ich mich, wenn ich an Gunther denke. Sheamus, Drew McIntyre, Chad Gable. Wir haben noch viele andere kleinere Matches natürlich auch gehabt dazwischen. Aber das sind so diese Hard-Hitting-Dinger, die ja auch teils im krassen Kontrast zu dem stehen, was wir sonst sehen. Generell ist ja Gunther auch jemand, der auffällt aufgrund seiner Art und Weise, wie er sich präsentiert. Wir werden demnächst noch mal einen Gunther-Podcast übrigens machen. Kann ich jetzt schon mal versprechen. Wir haben auch zwischendurch noch mal Stable War gehabt, ne, mit den Brawling Brutes damals gegen Imperium. Auch das hat natürlich dann gepasst. Aber man hat auch immer wieder diese Geschichten gehabt, ne, mit The Miz zum Beispiel, die man eingeworfen hat. Auch da diese Nähe zum Intercontinental Title. Ein Jey Uso, der da in die Nähe gekommen ist, aber dann eben quasi durch seinen Bruder hier es nicht geschafft hat. Ja, und dann jetzt eben bei WrestleMania, wir haben es ja angesprochen, gegen Sami Zayn den Titel verloren hat, aber trotzdem, diese 666 Tage haben uns halt einfach viele, viele geile Matches gebracht. Und über diese geilen Matches hast du den Charakter Gunther inklusive Imperium, finde ich, absolut gefestigt. Und ich würde auch sagen, das war ein geiler Title Run einfach. Der hat riesig Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, jedes Title Match von Gunther hat sich groß und besonders angefühlt. Also egal ob bei den Weeklies oder bei den Pay-Per-Views. Klar, wir hatten auch mal so kleinere Matches wie gegen Mustafa Ali damals, aber das kehre ich jetzt mal so unter den Teppich.
Ja, aber das gehört dazu. Das sind immer Matches, die halt nicht so, der Titel ist wirklich in Gefahr sind, aber er hat halt wirklich viele Matches gehabt, wo du immer im Laufe des Matches auch das Gefühl hattest, ey, das entwickelt sich zur Schlacht und spätestens gab es dann irgendeinen Moment, wo du weißt, okay, Gunther sagt jetzt reicht es, du holst dir diesen Titel nicht und wenn ich dich kaputt slappen muss.
Ja, choppen, bitteschön. Ja, genau. Und deswegen finde ich auch ganz wichtig, dass zum Beispiel ein langer Title Run bedeutet nicht zwangsläufig auch, dass es ein guter Title Run ist, oder?
Ach, nee, also
es kommt auf die Technik an.
Können wir sagen, so die ganzen, wir hätten jetzt natürlich auch uns leicht machen können und sagen können, ey, wir gehen jetzt die längsten Title Runs durch, aber das Problem ist, dann hast du auch so Sachen aus den ganz, ganz alten Zeiten, wenn du jetzt, so einen Bob Backlund nimmst, der halt gefühlt 400 Jahre Champion war.
Der Honky Tonk Man.
Ja, oh Gott, auch ganz schlimm. Ich finde auch schlimm, dass er sich damit brüstet immer noch, ne? Also immer noch. Weil das war halt keine gute Regentschaft. Aber dann in der neueren Zeit, ich sag so ab den 90ern, hatte so die Dauer für mich immer noch mehr Wert. Weil da gab es halt auch mehr Shows und Co. Aber dann gibt es halt auch Regentschaften wie, ich werfe es mal in den Ring, Dean Ambrose, US Championship. An die wird sich kein Mensch mehr erinnern, weil das war halt einfach nicht gut. Obwohl das halt eine echt lange Regentschaft war. 351 Tage. Richtig, richtig, richtig lang, aber absolut langweilig. Und so auch, wo diese Titel gar nicht er war präsent, aber er hatte nicht eine richtig große Bedeutung.
Weil da war das Problem, also er natürlich im Shield stable gewesen ist und das war halt eben viel, viel größer. Man hat das Gefühl gehabt, so du hast ihm den Belt gegeben, damit der Shield nochmal einen Gürtel hat. Wir waren ja auch damals Tag Team Champions, sodass der Shield quasi komplett mit Gold ausgestattet gewesen ist. Und hier war es dann aber eben so, da fehlten halt die großen Geschichten und die großen Gegner auch. Also
ja, aber du sagst gerade den wichtigsten Punkt bei Titelregentschaften. Ein Champion darf nicht Champion sein, so dass er Champion ist, sondern der muss Champion sein mit dem Fokus, ich bin jetzt den Champion, der Champion und repräsentiere diesen Titel. Das ist der Grund, warum ich Champion bin, weil dieser Titel jetzt mich ein bisschen auszeichnet
ja. Und
ausmacht.
Zum Beispiel, was auch ein wunderbarer Punkt wäre in Richtung, ja, eine lange Titelregentschaft muss nicht unbedingt eine gute Titelregentschaft sein. Da gehe ich dann mal zurück in die 90er und spreche über einen Kevin Nash, über Diesel.
Ne? Boah, aua. Das tolle Match gegen Mabel.
Ja, aber auch da, ne? Also wir hatten ja den überraschenden Titelgewinn von Diesel nach der Survivor Series 94, dann diesen Ratzfatz-Sieg gegen Bob Backlund. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden es gewesen ist. Es war ein Tritt, es war eine Powerbomb und ein Pin auf jeden Fall. Und dann hatten wir einen plötzlichen Babyface-Champion mit Kevin Nash, Diesel. Und wir wissen alle, der hat nicht gezogen, der hat bei den House-Shows nicht gezogen, der hat bei den Ratings nicht gezogen. Diesel hat damals als Heel funktioniert, weil der eben, ja, der war halt aggressiv, der sah cool aus irgendwo, der hat nicht viel geredet. Aber wie du schon gesagt hast, als Champion hast du eine andere Position inne. Ist übrigens ganz interessant, ich nehme mal so einen kleinen Spoiler hier von die Iron Claw vorweg. Da gibt es eine Situation, wo Kevin Van Erich, einer Wrestling-außenstehenden Person, ich führe das nicht weiter aus, erklärt, was denn Wrestling ausmacht und wieso Wrestling funktioniert. Weil natürlich kam dann der Spruch, das ist doch alles Fake. Ne? Und was ist denn dann so ein Gürtel zum Beispiel? Was bedeutet denn das überhaupt? Und die haben es verglichen mit einer Also Kevin und Eric meinte dann so, ja, das ist wie eine Art, also wir haben auch einen Beruf, das ist unser Beruf, ne? Wir repräsentieren hier das und wir stellen das dar sozusagen. Aber ein Titelgewinn ist für uns sowas wie eine Beförderung. Du kommst auf eine neue Ebene, du bekommst mehr Geld, du bekommst mehr Prestige und du musst dich dann auch entsprechend darstellen und präsentieren. Und das, ich finde den Vergleich eigentlich ganz nett. Wie findest du das eigentlich mit der Beförderung? So als
ja, wir sehen das ja auch immer so. Überleg mal, wie oft wir im Podcast selber auch mal sagen, ach, derjenige hat es verdient, den nächsten Schritt zu machen.
Ja.
Das heißt ja immer auf dieser Karriereleiter. Und oben ist ein bisschen wie eine Pyramide im Wrestling. Oben ist halt am wenigsten Platz. Und wenn du halt diesen Platz oben erreichst, dann bist du halt on top. Und das ist halt klar, es ist eine Beförderung. Weil das ist einfach in dem Moment, heutzutage ja noch mehr als früher. Es ist ja nicht nur, dass du den Titel in der Shows verteidigst oder die Company repräsentierst. Du bist halt überall das Gesicht der Company. Und du bist auch in jeder US-Morningshow und Talkshow und sonst irgendwas. Du bist halt auf Filmpremieren. Dieser Titel, das ist für mich so, The Miz ist für mich jemand, der das halt sehr gut mal dargestellt hatte, der halt sagte, ja, wenn ich Champion bin, dann bin ich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Champion. Und das ist dann mein Job. Ich repräsentiere diesen Titel und damit die Company. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine Beförderung sondergleichen. Das ist die höchste Stelle, die du als Wrestler erreichen kannst.
Ja, das ist halt eben wirklich so. Ja, zurück zu Diesel, zu Kevin Nash. Und das war ja...
Oh, nö.
Doch, das...
das war nicht gut.
Nee, das war nicht gut. Aber trotzdem ist das eine Titelregentschaft, an die erinnere ich mich. Ich meine, das ist natürlich auch so unsere Jugend gewesen. Aber selbst diese Fehde mit Shawn Michaels, die ja eigentlich quasi so auf dem Papier gelegen ist, eigentlich, ne? Selbst die hat nicht so richtig gezündet. Auch das WrestleMania-Match der beiden, auch wenn es das beste Match an dem WrestleMania-Abend gewesen ist, aber das war bei der WrestleMania keine...
Das waren eh harte Zeiten für Fans.
Ja. Und dann danach natürlich das Programm mit King Mabel, was wir da gehabt haben. Dann auch viele Million Dollar Corporation mit Sid und so. Das war alles nicht besonders gut. Und das hat auch das Publikum natürlich nicht interessiert. Plus natürlich Quoten... Verlust lag natürlich auch daran, dass die WCW größer geworden ist und die Konkurrenz einfach größer gewesen ist. Titelverlust dann bei der Survivor Series 95, weil da ist zu der Zeit nämlich auch genau das passiert, was wir gerade schon über Babyfaces gesagt haben. Das Publikum hatte einfach keinen Bock mehr auf Diesel gehabt, auf Kevin Nash gehabt und hat ja auch angefangen, den auszubuhen. Dann ist Bret Hart Champion geworden und da gab es ja auch den Heel-Turn. Und ich finde, als Heel hat dann wieder ein Kevin Nash besser funktioniert danach.
Ja, manche Leute sind auch als Heel geboren und funktionieren als Babyfaces nicht. Muss man einfach so sagen. Apropos Babyface ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, ey, coole Regentschaft, weil es nicht die längste, ist für mich Bret Hart.
Ja.
Weil als er das damals gewonnen hat, keine Ahnung, ob es das Match gegen 1-2-3-Kid war oder halt diese unfassbar gute Fehde gegen Owen, das war halt schon gut. Und Bret Hart war auch jemand für mich, klar, er war mein Lieblingswrestler als kleiner Boy und so, aber er hat das auch unfassbar gut verkauft, dass ich mitgelitten habe und dass er auch diesen Champion dargestellt hat, der sich den Gefahren stellt, aber auch Gefahren wirklich da sind für ihn.
Genau, du sprichst ja natürlich auf den 94er Title Run an quasi, ja. Also bei WrestleMania 10 das Ding gewonnen und dann im späteren Verlauf gegen eben jenen Bob Backlund, den wir gerade hier schon angesprochen haben, wieder verloren. Bin ich aber bei dir. Also natürlich auch Bret Hart für uns alle so ein Held unserer Kindheit, glaube ich. Ne? Aber
der war auch gut.
Absolut, sage ich auch nichts gegen. Na, auch was ich da zum Beispiel sehr mochte, auch der Weg dahin natürlich, ne? Diese Story dann auch Richtung King of the Ring, den er sich dann geholt hat damals. Auch darüber werden wir übrigens den nächsten Podcast machen. Und eben dieser Titel, den er dann getragen hat, und auch da vielleicht diese übergeordnete Fehde Bruder gegen Bruder, das war schon gut. Und Bret Hart natürlich ohnehin jemand, das hat jemand auf dem Discord geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gewesen ist, ich glaube, es war der Nischenliebhaber, glaube ich, der es geschrieben hatte, weil er gemeint hat, so, Bret Hart hatte eine ganz eigene Art und Weise, sich als Babyface-Champion zu präsentieren. Genau, der war es.
Ja.
Ne? Und ich lese es gerade mal vor, dass es Bret Hart schaffte, seine Gegner auch trotz Niederlagen nie schlecht aussehen zu lassen, weil die Matches auch immer ausgeglichen gewesen sind. Und Bret Hart wirkte authentisch, war technisch äußerst versiert und konnte eben seine Gegner overbringen. Und dadurch hast du eben einen guten Heel-Champ hier präsentiert. Ne? Und das hat für mich auch super funktioniert. Bin ich komplett bei dir.
Ja, wo es nicht so gut funktioniert, ich muss ihn in den Raum werfen. Dann haben wir ihn durch. Jinder Mahal. der Überraschungschamp schlechthin, wo wir damals gedacht haben, oh mein Gott, warum das denn? Wo dann später rauskam, ja, WWE möchte den indischen Markt erobern. Und dann dachte ich, alles klar, ich weiß den Grund. Und so war auch die Regentschaft. Und die war auch noch viel, viel länger, als wir dachten.
Das war, glaube ich, auch das Hauptproblem. Ne? Der David zieht hier gleich die Wildcards, so habe ich den nochmal vorweg genannt. Das ist so für mich. Ich gebe zu, wenn ihr euch die Podcasts anhört, ich habe mir sehr viel Unmut von Kai und David damals aufgezogen, weil ich gesagt habe, so, nee, der Jinder, der macht das schon ganz okay. Der macht das schon ganz okay, der ist jetzt Heel-Champion und der präsentiert das.
Und wie immer hatten Kai und ich...
Ja, so rückblickend muss man halt sagen, natürlich war der Run jetzt nicht besonders geil. Ne? Also wir hatten die Fehde natürlich mit Randy Orton dann gehabt, dieses unsägliche Punjabi Prison Match, und das noch der Great Khali damals eingegriffen hat.
Vor allem wie diplomatisch das sagst du. Ja, war jetzt nicht so geil. Nee, das war halt einfach Grütze.
Es ging zu lang. Das war, glaube ich, jetzt hier auch ein Ding, weil wir gerade ja noch drüber gesprochen haben, bedeutet ein langer Titelrun, auch eindeutig einen guten Titelrun. Nee, wie im Falle von Jinder Mahal, auch wenn der den Titel nicht ewig gehalten hat, aber wie dankbar waren wir alle, als dann AJ Styles sich den Belt damals geholt hat. Da bin ich komplett bei dir. Aber man kann ja auch das komplette Gegenteil argumentieren, lieber David.
Jetzt kommt's.
Ja, man kann ja auch sagen, hier so ein kurzer Titelrun ist nichts wert. Ist denn das so?
Nein. Ich finde, die Dauer ist nicht entscheidend, weil du kannst eigentlich vieles machen. Es ist immer die Frage, im Wrestling für mich, warum machst du etwas? Also du kannst für mich theoretisch sogar jemanden einen Titel nur für einen Tag geben und direkt wieder verlieren lassen. Wenn das aber eine gravierende Auswirkung auf seinen Charakter hat und weiterführende Geschichte erzeugt, beispielsweise.
Ja.
Klar, ein Tagesregentschaften finde ich nicht so geil. Aber ich finde zum Beispiel, es kann auch Regentschaften geben, die gehen, was ich, 60 Tage, 50 Tage oder so, wo ich sage, hey, komm, das ist vollkommen okay. Ein Jericho zum Beispiel ist für mich so ein Paradebeispiel. Der dann einfach so, ja, der holt sich dann einen WWE World Heavyweight Champion, hatte den, glaube ich, 49 Tage. Aber das war gut. Das war absolut okay, wo du halt einfach weißt, es muss im Wrestling auch Übergangs-Champions geben. Ich nenne das mal jetzt Übergangs-Champions, die aber den Titel trotzdem repräsentieren können. Und er hat halt damals, das war so die 2008er Zeit, er hatte dieses Standing und er hat den Titel gut weitergeführt. Obwohl er in Anführungszeichen Übergangs-Champion war, aber trotzdem war es eine gute Regentschaft. Die Frage ist halt immer dieses Warum.
Das müsste ja auch diese I'm the best in the world at what I do Zeit gewesen sein. Und dadurch, auch durch diesen Charakter und durch diese Fehde auch mit Shawn Michaels damals, hast du ja der hat einen Grund gehabt, weshalb er da ist, ne? Und der war neu und frisch und anders und dadurch hat er da natürlich auch funktioniert. Und ich blicke da nämlich zum Beispiel mit so einem Auge in Richtung Attitude Era, weil wenn wir ehrlich sind, da waren die Title Runs halt auch nicht besonders lang. Also wenn da mal jemand den Belt für ein paar Monate gehalten hat, war das ja wirklich schon gut, also für 2-3 Monate, ne? Also zum Beispiel eine Triple H. Der hat ja seinen ersten Titel damals im Januar 2000 geholt und hat den Ende April schon wieder verloren. Das heißt, das sind gerade mal, ich kann mir nicht zählen, 4-5 Monate. So, ne? Aber in dieser Zeit war es halt eben richtig geil, weil da hast du halt eben diese Fehde mit Mick Foley gehabt, ne? Die absolut an der Grenze des Ertragbaren schon fast gewesen ist, mit der Intensität, ne? Dieser großartige Streetfight einfach bei deinem Royal Rumble zum Beispiel. Dann haben wir das war ja die, wo sich Mick Foley ja dann als Cactus Jack gezeigt hat quasi und dann im weiteren Verlauf dieses Hell in a Cell Match bei No Way Out, auch bei WrestleMania natürlich, die ganze Weg dahin. Das hat super funktioniert und auch da die Präsenz natürlich in den Shows. Und Triple H wirkte damals auch wie die dominante Persönlichkeit bei WWE und das hat man halt super gemacht und deswegen, das war nur 4-5 Monate, hat aber gut funktioniert. Auch in Steve Austin zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal schauen, wie kurz der nur seine Gürtelregentschaft.
Ja, total. Ne?
Das sind wirklich teilweise nur 2 Monate oder so, wenn überhaupt. 98. Ne? Hat er 2 Titelregentschaften 98 gehabt. Einmal von Ende März bis Ende Juni und einmal von, was ist das, von Ende Juni nochmal bis September. Da ist halt ein Bruch dazwischen und da kommen wir wieder zu den ganz, ganz kurzen Titelregentschaften. Das ist nämlich der Verlust an Kane damals beim King of the Ring 98 gewesen. Auch dazu werden wir demnächst eine Classic Review übrigens haben. Und die Show an sich, der King of the Ring 98, war gar nicht so geil, wenn man ehrlich ist.
Es gibt aber auch kurze Regentschaften, die auch nicht gar nicht so geil waren. Also ich sag nur, mein Liebling ist The Rey Mysterio. Ja. Der einfach innerhalb einer Show Titel gewinnt Und du denkst, oh mein Gott, die geben den. Und John Cena kommt so, ey, wollen wir mal? Ja, okay, komm, lass mal. Und sie ziehen dann den Titel einfach wieder.
Ja, aber Cena auch einfach das, der mega Arsch gewesen ist, oder so, ja.
Aber ich weiß, nee, der hat es ja auch noch so als Buddy gemacht. Das, ich weiß noch, die Promo, das war halt so ein Fremdschirm, weil so einfach so, hey, way, super, cool, lass mal. Ja, alles klar, machen wir, cool. Ich bin dein Freund. Gib mir nicht Titel, verdammt
nochmal. Das meine ich ja damit.
Also das war echt heftig.
Ja.
Das ist, also ich, wie gesagt, das ist dann wieder diese Frage, dieses, warum gibst du jemanden den Titel, selbst wenn es sehr kurz ist.
Ja.
Und ein aktuelles Beispiel, sagen wir jetzt mal ganz frisches Beispiel. Drew McIntyre.
Ja.
Da macht das Sinn.
Ja.
Da würde ich jetzt nicht mehr konfigurieren, ja, aber das kann doch nicht sein, dass er nach so und so vielen Sekunden. Nein, es ist halt Sinn, weil es gehört zu dem, was man anschließend vorhat.
Das stimmt. Aber zum Beispiel bei Kane, nur als einen Punkt, da hat es gar keine, also hat es keine Bedeutung danach gehabt. Ne? Da gab es halt ein Titelmatch nach dem King of the Ring.
Ja, recht doch.
Und das Ding hat er dann verloren. Genauso auch bei Zack Ryder nach WrestleMania 32. Ich weiß noch.
Oh, das war schlimm. Ne,
was für ein geiler Moment das gewesen ist, weil irgendwie alle haben sich für Zack Ryder gefreut einfach bei
WrestleMania. Ja, aber du wusstest noch, ich weiß noch, dass wir das damals sagten, die haben den Titel nur einfach mal so gegeben, aber das war's.
Ja.
Und, aber noch schlimmer finde ich dann, wir hauen jetzt mal die ganz kurzen alle hinterher. Wir sind Kinder der 90er, ne? Wir haben so Guilty Pleasures WrestleManias. Und unsere Guilty Pleasure WrestleMania, würde ich mal sagen, ist in Las Vegas. Wo am Finale einfach so ein Hulk Hogan rauskommt und sagt, so. Hey, Brett, Yokozuna hat ja zwar gerade Salz ins Gesicht gehauen, aber ich bin dein Kumpel. Und Brett sagt, ja, cool, dann geh doch rein, rette mich. Und er macht dann einfach Yokozuna platt in Sekunden und hat den Titel. Nur um dann zu sagen, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock.
Ja, das war WrestleMania 9. Ist
wieder weg. Also ich finde das halt so schlimm, weil das ist noch nicht mal so, dass du sagst, die Company baut nicht auf dich, sondern dass du einfach sagst, so, der Titel ist mir einfach komplett Wumpe. Ich wollte nur kurz das Rampenlicht und das, jetzt ist es mir egal.
Ja.
Das war schlimm.
Das war schlimm, ja. Und das endete dann ja auch in diesem King of the Ring Match mit dem explodierenden Kameragerät von den Fotografen und so.
Oh, das mit den Fotografen war auch so schlimm.
Ja, also ne, auch so kurze Championship Reigns machen halt schon Sinn, wenn sie halt eben eine Story Grund dahinter haben. Damit kann ich auch leben, weil Wrestling ist ja auch immer noch gewaltiges Theater. Machen wir uns da nichts vor. Das kann man machen, wenn da eben eine Geschichte mit befördert wird, quasi, wenn das als Katalysator für eine Geschichte dient.
Und manchmal holt dich auch das echte Leben ein.
Das kommt auch noch mit dazu, ne? Also zum Beispiel Daniel Bryan, WrestleMania 30, große Weg dahin und was haben wir uns alle gefreut und dann war der Titel Reign einfach viel zu kurz und viel zu nichtssagend und da musst du den Titel abgeben.
Ja, oder AVD.
Ja.
Aber die, der sich einfach sagt, ey,
ja, Moment.
Ich bin jetzt Champion, ich habe jetzt alle Möglichkeiten offen, ich dampfe mal ein.
Ja, hätte man nur gedampft, ne?
Ja, nur richtig gedampft.
Also, heutzutage kein Problem, damals natürlich schon unangenehm.
Ja, vor allen Dingen ist so dieses unfassbar verschwendete Potenzial.
Und Momentum.
Also es gibt einfach sehr unterschiedliche Title Reigns.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber diese kurzen Dinger können gut sein, können aber auch einfach komplett bedeutungslos sein, das muss man ja ganz klar sagen. Zum Beispiel bei so Money in the Bank, Check-in war auch nicht schlecht. Da finde ich, hat das ja immer noch mal diesen Momentcharakter, ne? Das ist nochmal was Besonderes, auch bei Seth Rollins zum Beispiel, ne? Als der da bei WrestleMania rauskommt und sich einen Titel holt.
Oh, ich fand die Title Run ganz schlimm.
Ja, aber der Title Run war halt nicht gut, aber der Moment war gut.
Ne? Ja, aber das meine ich halt so, da war so einfach alles möglich und da war genau ein Problem für mich da, Schema F,
ja.
Dieses schicken Shit Champion, das hat man einfach so zum Erbrochen immer wiederholt und wiederholt und wiederholt. Das war ganz, ganz
ja. Hat aber WrestleMania schwierig. Gerettet. Hat aber WrestleMania gerettet. Wir waren da sehr müde von dem Brock Lesnar Reign, das weiß ich noch. Ja.
Ja, oder Big E.
Ja.
Also Big E war auch so ein Moment, wo du dachtest, ey, jemand, das ist ja auch wieder ein bisschen die Geschichte für als Fan, du begleitest jemanden über ganz viele Jahre und du weißt, eigentlich wird er es wahrscheinlich nie schaffen, aber dann schafft er es. Und dann, ja, komm, super, jetzt hast du es, Junge, jetzt liefer ab. Und dann, nee.
Ja. Gut, lassen wir mal die langen und die Title, langen, kurzen Title Reigns mal so ein bisschen außen vor. Es gibt ja auch manchmal merkwürdige Champion. Wir haben gleich noch so zwei, drei kleine Freifeuerrunden hier, wenn wir gleich noch weitermachen. Aber wir haben noch eine Personalie, die wir hier auch noch erwähnen sollten, nämlich Title Runs von besonderen Persönlichkeiten, von Prominenten, vom Offiziellen oder gar von Besitzern der Promotion. Haben wir alles schon gesehen, lieber David.
Boah, das darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Das will ich nicht. Das sind so schmerzhafte Momente, wo du vor allen Dingen in Attitude-Zeit, das hast du verdrängt. Oder?
Ja, es geht. Also ein Vince McMahon als ECW-Champion damals, das war nicht Attitude, das war schon Ruthless Aggression. Das war eine harte Nummer. Ich glaube auch, das war bis heute, glaube ich, einfach was Vince McMahon einfach zu Genugtuung gemacht hat, dass er einfach auf der ECW rumspringen konnte, quasi so.
Ja, du musst halt auch echt irgendwie ein starkes Ego haben, um zu sagen, ja, ich repräsentiere jetzt die Company. Oder du bist halt ein absolut durchgeknallter Booker und sagst einfach, ey, wir nehmen David Arquette und geben denen den WCW Championship. Wobei ich das, ach stimmt, ich habe gestern noch ein WCW-Doku geschaut, und zwar The Downfall of WCW, wo genau das auch thematisiert wurde, wo David Arquette in der Bar war und ein Profi-Wrestler neben ihm war und er so meinte so, ey, wo der den fragt, wer bist du denn? Ich bin ein WCW-Champion. Und der andere Wrestler einfach nur aufgestanden ist, gegangen ist, der richtig angepisst war, weil das war so das, du kannst ein Championship auch echt kaputt machen mit Titel gewinnen, aber dann halt auch noch, wenn du dann einen Wayne draus machst und sei es einfach nur, dass er länger als eine Sekunde geht.
Ja.
Und bei David Arquette war das halt genau so der Fall und das geht halt nicht.
Ja, bei Vince McMahon war es natürlich der Plan, dass man damit Heat erzeugt, ne, die Gegenreaktion.
Ja, aber ich, das ist nicht
Heat. Es ist halt so, geh weg Heat einfach, ne, das funktioniert halt eben auch nicht, ne, und der gesamte Title Reign war ja dann auch ziemlich für den Eimer, haben wir aber immer mal wieder gesehen, ne, in verschiedenen Promotions, dass da eben die Verantwortlichen in solche Titelfäden reingesteckt werden, funktioniert eher seltener und trägt vor allem nicht gerade unbedingt zur Wertigkeit bei.
Ja, vor allen Dingen, du kannst es ja machen, aber dann muss der Titel trotzdem irgendwie das Größte und der Grund sein, warum ich dann einschalte. Und wenn irgendwann du dich quasi vor den Titel schiebst, und in der Attitude-Zeit hatten wir auch, weil du ja sagtest, ziemlich kurze Title-Wins, du hattest ja teilweise, dass dann Titel eher ja Woche für Woche oder also gefühlt Woche für Woche gewechselt haben oder Monat für Monat. Und dadurch der Titel gar nicht mehr so wichtig war, sondern einfach nur ganz kurz, jetzt habe ich ihn kurz, jetzt hole ich ihn wieder, jetzt hole ich ihn wieder.
Ja.
Und dann bin ich froh, dass diese Zeiten zumindest großteils vorbei sind.
Das stimmt. Zugleich, um mal so auf die Zielgerade hier beim Podcast zu gehen, muss man auch sagen, dass große Namen, weil du gesagt hast, ja, wir haben den so lange begleitet und das ist, ne, und dem hat das so verdient. Das heißt nicht unbedingt, dass dann auch ein Title Reign groß wird. Ich habe da nämlich noch so jemanden, also wir werden natürlich längst nicht jeden nennen können, der einen schlechten oder einen guten Title Reign gehabt hat. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen ganz guten Überblick gegeben. Aber ich möchte auch für jemanden wie Chris Jericho hier nochmal nennen. Den hast du gerade beim kurzen Title Reign als positives Beispiel hervorgebracht. Wir hatten aber auch damals die Zeit, wenn wir so Richtung 2001 gehen, wo er Undisputed Champion gewesen ist. Und wo er The Rock und
der erste im Übrigen.
Genau. Und weil The Rock und Stone Cold Steve Austin ja an einem Abend besiegt hat. Und trotzdem war die Titelregentschaft nicht geil.
Ja, weil du einfach. Also da ging halt so alles kaputt. Erstmal, der Titelgewinn war ja komplett überraschend. Weil er war halt eben von den dreien nicht der größte Name. Aber du hast das halt auch in diesen Wayne, finde ich, gemerkt, weil das war halt die ganze Zeit, eigentlich waren die großen Namen, die waren immer über dir und du hattest dann die Fehde bei WrestleMania gegen Triple H, was aber auch wieder so eigentlich so repräsentativ ist für die Title Wayne. Du bist bei WrestleMania im Main Event, aber eigentlich interessiert es absolut niemanden, weil vorher hattest du halt einfach so Rock und Hogan.
Ja.
Und alles wurde überschattet und hier hattest du dann noch das Problem, dass du halt Chris Jericho und Steph, die ja eigentlich super schön verfeindet waren, nebeneinander gestellt hast, was ja schön und gut sein kann, aber nicht, wenn du den Champion als Volldepp darstellst.
Das hat halt gar nicht funktioniert. Also, ich bin nach wie vor entsetzt. Und hier, zumindest in dem Match, kommt auch noch dazu, das wurde ja dann, kulminierte ja dann in dem Match zwischen Chris Jericho und Triple H bei WrestleMania, wie du gerade schon gesagt hast, ne, was keinen interessiert hat. Die hatten aber auch in diesem Match keinerlei Chemie miteinander, sodass du noch nicht mal so sagen kannst, Mann, aber wenigstens das Ende war geil, ne? Also es hat sich dann gelohnt.
Ja, oder die hatten es echt schwer, die haben abgeliefert, aber die Crowd war müde. Nee, war kacke.
Das Match war aber auch nicht besonders gut. Die haben hinterher zum Beispiel, oder hatten auch schon vorher bedeutend bessere Matches gegeneinander. Das Team war halt so lahm. Und da hast du auch gemerkt, dass Triple H, oder also Jericho als Heel hat in dieser Position noch nicht funktioniert. Der war noch nicht so weit. Das hat er auch selber in Interviews gesagt. Der war noch nicht so weit, um diese Position hier gegen den Triple H einzunehmen, weil niemand hat ihn hier für voll genommen. Und wie du schon gesagt hast, der ganze Weg dahin mit Stephanie quasi als, was war sie denn, als Freundin, als Businessberaterin, ne? Und die beiden haben halt auch so zusammen auch gar keine Chemie gehabt, ne? Weil du auch gemerkt hast, so, nee, dass Stephanie und Triple H hatten halt die Chemie, aber Steph und Jericho gemeinsam halt eher so weniger.
Ja, du hast alles nicht abgekauft.
Das hat alles das überhaupt ist, nicht funktioniert.
Es ist generell schwierig, wenn du halt jemanden den Titel gibst, den du nicht ernst nimmst. Das ist zum Beispiel bei The Miz gewesen, damals mit wie hieß er, Alex Riley?
Ja.
An seiner Seite. Junger Typ, The Miz hat sich auch echt angestrengt, eine gute Wayne zu machen. Du hast diesen Kerl einfach nicht ernst genommen. Und wenn du dann auch noch anschließend Promos hast, die das auch noch unterstreichen, wo der Kontrahent diesen Champion nicht wirklich ernst nimmt, dann wird's halt schwierig.
Ja, 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 so ist das.
So wie bei uns, wenn wir Ulf nicht ernst nehmen, dann wird's halt schwierig.
Das heißt, benehmt ihr mich denn ernst?
Eigentlich nie. Aber auch nicht gesagt, dass eine gute Headlock Wayne ist.
Ach so, okay. Na, ja, dafür dauert die aber schon 8 Jahre hier.
Ja, eben, wir haben ja gesagt, es kommt nicht auf die Dauer an. Es gibt auch lange Waynes, die sind aber echt nicht gut.
Ach so, okay.
Immer dasselbe, Schema F.
Genau. Ich will einen positiven will ich hier noch hervorheben und das ist der von Randy Savage gewesen. Ne? Titelgewinn bei WrestleMania 4 und dann quasi auch da die Titelregentschaft als weiterer Katalysator für die Story mit Hulk Hogan quasi, ne, wo dann die Freundschaft an diesem Titelgewinn auch zerbrochen ist sozusagen und dass da Eifersucht aufkam, dazu noch die Frau mit im Spiel, um dann bei WrestleMania 5 die Mega-Powers explodieren zu lassen, David. Also da sieht man wieder, ne, bau da eine Geschichte auf und das kann funktionieren, außer es ist twice in a lifetime.
Das stimmt und hier muss man auch nochmal ein doppeltes Lob eigentlich aussprechen, weil du hast halt, wenn du einen Kontrahenten auch noch Hulk Hogan hast, der eigentlich versucht, sich immer in jeder Szene, selbst wenn es gerade um dich geht, ins Rampenlicht zu drücken, dann spricht das für dich, wenn du trotzdem eine gute Wayne hast. Und Randy Savage total, also der hat auch da damals davon profitiert, sondergleichen, auch wenn Hogan der Star schlechthin war, ist Randy Savage komplett eine Stufe nochmal gewachsen bei mir als Fan. Also damals weiß ich noch, das war halt wirklich, oh, das ist nun, das ist er, das ist eine große Nummer und es war eine super Storyline, die emotional war, es war lang geführt und ja, eine Wayne kann auch einfach mal aus einer richtig guten Story bestehen.
Ich glaube, wir sind schon ganz gut durch, aber ich will auch noch einen weiteren Namen nennen hier, ihr wisst ja, man muss immer noch mal einen oben draufsetzen, die Zugabe quasi. Lass uns vielleicht dann noch mal über Shawn Michaels sprechen, weil kein Podcast über Wrestling ohne Shawn Michaels und über Champions ohne Shawn Michaels. Der Boyhood Dream damals, ne, wir wissen bei WrestleMania, das große Iron Man Match gegen Bret Hart, Titelgewinn in der Overtime und dann in der Folge natürlich ja, die Fehde gegen Diesel zum Beispiel. Wir hatten die Geschichte mit dem British Bulldog, wo das Match fantastisch gewesen ist, die Geschichte mit Diana Hart Smith, die gesagt hat, der hat mich hier angemacht, der Shawn Michaels. Dann auch zum Beispiel das Match gegen den Mankind bei In Your House Mind Games im weiteren Verlauf. Und dann auch natürlich die interessante Geschichte, dass er hier gegen Sid im Madison Square Garden ausgebuht worden ist, wo er dann seinen Titel wieder verloren hat. Wie beurteilst du diese Boyhood-Dream-Geschichte, lieber David?
Ein gutes Ding. Also es ist für mich auch ein richtig starker Title Wayne, der auch nicht eindimensional war. Also ich fand, das war halt ein abwechslungsreicher Title Wayne. Allerdings Shawn Michaels und Bret Hart so andere Jungs. Einfach von, oder andere Titelregenten, würde ich mal so rum sagen. Aber auf seine Art war halt Shawn Michaels super. Und wie du es halt sagst, es waren ja auch starke Matches dabei. Es war auch viel dieses ein bisschen gefühlt David gegen Goliath, muss man halt auch sagen. Weil dann einfach so Diesel und Bulldog, das waren ja schon andere Formate im Vergleich zu ihm.
Ja.
Aber alles top, nur am Ende halt das mit dem Buhn, ich glaube, das fand er nicht so lustig.
Ja, das ging ihm in die Ehre. Man hat aber das ja quasi dann auch für eine Geschichte genutzt, ne? Aber nichtsdestotrotz, das war schon ein guter Reign, ne? Auch weil man hier eben am Anfang hast du diese persönliche Ebene gehabt, dann hast du so ein bisschen Soap gehabt quasi, wenn man da mal ehrlich ist. Nee, wir haben noch Vader gehabt, das lassen wir mal ganz außen vor, das ist so ein düsteres Kapitel, war zwar ein gutes Match, aber ein düsteres Kapitel.
Da war Shawn Michaels auch nicht happy mit.
Nee, da war so die Backstage-Politics, ne, aber wirklich ein absolut fantastisches Match gegen Mankind damals. Deswegen, ich würde das halt auch als guten Reign bezeichnen. Mir fehlte halt so die eine große Geschichte vielleicht, also so, was das wirklich noch mal besonderer gemacht hätte, ne? Aber
ja, aber er hat halt seinen Hauptgegner durch den Titelgewinn ja geschlagen, das war das Problem.
Ja.
Den hättest du, eigentlich hättest du die Geschichte haben müssen bei der Wayne, dass irgendwann halt eine große Bret Hart schon mal das Fehde kommt, aber die hattest du vorher halt mit dem Start.
Ja. Und die hat man später auch noch gehabt und dann hatten wir den Montreal Screwjob dabei.
Generell öfters mal.
Genau das. Mich hat es jetzt fast gewundert, lieber David, dass du nicht MJF noch aufgeführt hast.
Ich habe überlegt. Ich habe wirklich überlegt, weil ich persönlich, es war halt eine sehr lange Regentschaft. Er hat die Company getragen. Aber da gehen halt die Meinungen auseinander. Und ich weiß, dass viele die Regentschaft absolut grausig finden. Und das kann ich auch verstehen. Ich fand sie halt gut, aber ich würde sie nicht nennen, weil der Titel nicht durchweg der Hauptfokus war. Und ich nenne ihn einfach mal nicht. Wo ich bei Negativen würde ich zum Beispiel Adam Page nennen, auf jeden Fall. Aber jetzt, wo wir Richtung Ende kommen, dann ich darf doch mal wieder nur eine blöde Frage stellen.
Ne? Du darfst immer blöde Fragen stellen.
Wenn wir doch hier neue Champions haben, frisch gebackene, ja, bei AEW, Swerve, als auch bei WWE, Cody Rhodes. Was meinst du bei beiden? Jetzt mal eine Prediction. Gute Reigns? Schlechte Reigns? Was wird es?
Das ist halt eben echt schwierig. Ich habe bei beiden ein bisschen Angst, dass die irgendwann langweilig werden könnten. Cody, wie du schon gesagt hast, also super Babyface. Swerve, muss man diese Ecken und Kanten beibehalten, die er immer gehabt hat, mit denen er overgekommen ist, ne?
Ja, also ich sehe es auf jeden Fall wie du. Also bei Cody, nicht weil Cody doof ist, sondern weil Cody halt dieser super Babyface-Charakter ist, da sehe ich die Gefahr absolut krass, dass es halt schnell diesen Turn geben könnte, wo dann auf einmal von Jubeln binnen Wochen zum Buhnen wird. Weil das war bei AEW auch so, dass er halt, während er den Titel hatte, wurde es irgendwann zu viel.
Ja.
Bei Swerve habe ich die Hoffnung, durch die Anfangspromos,
ja,
dass er sich darüber bewusst ist und dass er eben versucht, nicht dieses, ey, ich bin super Babyface, sondern ey, ich bin dieser Ecken- und Kanten-Typ. Aber im Endeffekt haben beide das große Problem, Babyfaces stehen jetzt ganz oben auf der Leiter. Jetzt gucken sie eigentlich nach unten. Sie können eigentlich nicht die super lieben und Strahlemänner sein, weil sonst wird's langweilig.
Ich bin ehrlich, also mir hat Swerve jetzt teils schon zu viel gegrinst. Ich meine, er hat Grund zu grinsen, so in dem Sinne, weil er den Titel gewonnen hat. Aber als ich ihn dazu gesehen habe und dann hat er halt so, haha, ne, und hat sich da gefreut, kann ich auch total nachvollziehen, dass man das so präsentieren möchte, aber ich bin sehr gespannt.
Ja, ich will so ein bisschen Arroganz bei ihm haben.
Ja, ja, eben. Und auch dieses, ja, und aber auch dieses Aggressive. Ich finde, der hat ja ein unglaubliches, geiles Killer-Face, so. Muss man so auszudrücken. Und das muss er halt rausbringen, ne? Weil das hat ihn auch ausgezeichnet. Und dieses Brutale, was er auch immer wieder gehabt hat, das war das, was mich auch gezeigt hat. Ach, guck mal, da kann eine andere Art von Champion auch vorne weggehen. Und ich hoffe, dass man das nicht verliert. Und bei Cody?
Ja, ich sag mal so, bei beiden, wie siehst du das eigentlich? Ich finde, bei Title Reigns, die erste Fehde danach ist für mich immer unwichtig. Die können auch ruhig schlecht sein, weil für mich ist es immer so, für ein Babyface, wenn du diesen großen Pop hast, kannst du nicht sofort mit einer Big-Time-Story weitermachen, sondern meistens kommt dann irgendwie so, ey, komm mal an als Champion, mach eine Fehde, die eigentlich irrelevant ist.
Ja.
Aber die danach, die zweite, ist für mich immer die wichtige. Die muss zünden.
Ich glaube, deswegen haben auch beide da einen ganz guten Twist aktuell. Cody Rhodes mit einem AJ Styles. Das, finde ich, hat gut funktioniert. Wir nehmen den Podcast hier vor SmackDown auf, also quasi nach dem nach Backlash, aber eben noch vor SmackDown. Deswegen wissen wir nicht genau, geht die Geschichte weiter oder nicht oder doch mit AJ und Cody. Das werden wir noch sehen. Aber ich finde, die beiden haben auf jeden Fall abgeliefert. Und ich finde, die haben auch eine gute Chemie so am Mikrofon miteinander. Und auch wenn das Publikum dann nicht ganz so laut ruft manchmal. Und genauso auch bei einem Swerve, dass du mit einem Christian Cage jemanden hast, der quasi so unfassbar gut als Heel ist, kann dem eben nur helfen, um als neuer Champion quasi hier overzukommen. Deswegen bin ich da bei beiden eigentlich ganz optimistisch. Was man halt eben nicht machen darf, ist, dass du so standardmäßig die Leute da reinwirfst. Was ich gerade gesagt habe, so, was kriegt ein neuer Babyface-Champion bei WWE vorgeworfen, wenn du mal so 5 Jahre zurückgehst? Ja, Dolph Ziggler oder Kane? Das waren halt so die typischen Kandidaten, oder?
Ja, das stimmt. Ganz früher Kane, später Dolph Ziggler, immer.
Ja, eben. Und das war dann halt schon sehr berechenbar einfach. Und da ist es dann so, ja gut, das ist halt ein Aufbaugegner. Ne? Aber die Kunst ist es da, so eine Art kompetitive Note reinzubringen, auch wenn du eigentlich als Zuschauer natürlich weißt, ja gut, es wird jetzt keinen Titelwechsel höchstwahrscheinlich geben, aber irgendwie musst du das Programm trotzdem interessant gestalten. Und deswegen ist es eigentlich bei beiden ganz klug, dass du da einen interessanten Gegenpart und auch einen erfahrenen Gegenpart mit da reingeworfen hast. Und von daher finde ich das erstmal ganz in Ordnung, aber ich bin nicht d'accord mit der Aussage, es ist egal, weißt du?
Du musst Prediction. Wir können nicht so diplomatisch sein, ja, hätte, wäre, müsste man, sondern dein Tipp, wenn wir jetzt hier beim Headlock-Tippspiel sind, steht da jetzt zur Auswahl, wird eine coole Regentschaft bei beiden oder? Nee, wird nicht gut.
Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig.
Ich weiß. Ist aber auch nichts Schlimmes. Wir können.
Ich zweifle halt stark an, also im Gegensatz zu dir, der so voller Hoffnung ist, zweifle ich ein bisschen bei AEW daran. Weil bis jetzt hat man es mit den Babyfaces nie so richtig gut gemacht.
Ich habe nicht gesagt, dass ich habe gesagt, ich hoffe.
Ja.
Ich habe nicht gesagt, ich bin überzeugt. Wenn ich tippen würde, würde ich bei beiden auf wird nichts tippen, ja, weil beide Babyfaces sind und das oft einfach nicht funktioniert. Es ist auch für Wester nun echt die größte Hürde. Also da muss ich mal noch nicht mal so sagen, der Wester hat nichts drauf, sondern als Babyface eine Geschichte zu erzählen, wo du on top bist, ist schwierig. Es ist halt einfacher zu sagen, ey, da ist ein anderer, der Bully und ich bin der Unterlegene. Das funktioniert immer.
Ja.
Aber umgekehrt wird's halt schwer.
Ja. Deswegen schreibt uns auch vielleicht einfach mal in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Was glaubt ihr? Cody und Swerve, Top, Flop, weiterer Title Reign, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder auch bei Discord einfach mal rein, da freuen wir uns drüber. Ha! Habe ich hier.
Nee, wir machen nicht Discord, wir machen Parole, wir machen das
bei YouTube. Nee, wir machen keine Parole. Egal, hau ab mit deiner Parole.
Nein, aber egal, wo ihr es hört, macht das bei YouTube, dann haben wir das als Liste.
Genau. Mach das mal. Du mit deiner Parole.
Ja, aber die funktioniert.
Das ist richtig.
Ich bin sehr dankbar.
Aber, lieber David, sind wir durch dann an der Stelle mit dem Thema Titelregentschaften?
Wir sind durch, ja. Das ist echt, also es war eines der wenigen Themen, wo du denkst, voll easy, können wir so durchrattern. Also, huch, Mist, mein Hirn lässt mich gerade im Stich.
Ja. Also, schönes Thema auf jeden Fall, kann man sehr viel drüber diskutieren. Wir haben jetzt ja uns natürlich auch sehr stark darauf konzentriert, auf WWE und AEW, so unseren Kosmos. Wir haben nicht die kompletten Retro-Zeiten angesprochen. Wir waren nicht bei Bruno Sammartino, du warst bei Bob Backlund und so.
Aber da war ich auch nicht da.
Eben.
Du warst auch noch nicht da.
Das stimmt. Aber man kann ja alles lernen und nachholen, lieber David. Wir waren natürlich auch nicht in Japan. Wir hätten den Title Raid von Okada ansprechen können, von vielen anderen, Kenny Omega und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil ihr wisst, wo da unser Schwerpunkt liegt. Und deswegen, wenn ihr da was von uns habt, wo ihr sagt, ja, schaut da unbedingt mal rein, auch da gerne natürlich in die Kommentare reinschreiben, sind wir sehr gespannt drauf. Nächste Woche geht's weiter hier mit der Geschichte des King of the Ring. Da werden wir nochmal drauf zurückblicken auf die Bedeutung dieses Turniers und dieses Events. Wir werden ein bisschen drüber plaudern. Und ich glaube, das war's erstmal, lieber David, oder?
Ja, Feierabend. Deckel drauf. Euch will schlafen.
Genau, euch will schlafen. Und wenn ihr mehr von uns hören möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanal-Mitgliedschaften, gern vorbeischauen. Und wenn ihr uns supporten möchtet, gerne mal bei Holy einkaufen gehen. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.